Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Galaterbrief aufzuschlagen, Kapitel 5. Heute wollen wir anfangen, das Kapitel 5, die ersten 12 Verse zu betrachten. Galater, Kapitel 5, von Vers 1 bis Vers 12. Ich lese, was Paulus uns schreibt, geführt von dem Heiligen Geist. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Soweit. In der Schlachter Übersetzung sind die weiteren drei Verse Teil dieses Abschnitts, aber wir werden sie das nächste Mal betrachten. Lass uns nochmal beten, dass Gott uns hilft, auch sein Wort zu verstehen und auch aufzunehmen. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass du uns nicht ohne Weisung gelassen hast, dass du uns dein Wort hinterlassen hast durch Paulus, durch andere Apostel. Herr, dass diese Menschen nicht aus eigener Weisheit gesprochen haben, sie nicht einfach ihre eigenen Gedanken mitgeteilt haben, sondern dass sie geführt von deinem Heiligen Geist waren, um das zu sagen, was du uns heute mitteilen möchtest. Wir danken dir, Herr, dass dein Geist anwesend ist und uns den Verstand und auch das Herz öffnen kann, damit wir diese Dinge nicht nur verstehen, sondern auch richtig mit allen Sinnen, mit unserem ganzen Herzen aufnehmen. Dass wir nicht geneigt sind, den Weg der Galater zu gehen, sondern dass wir in der Gnade bleiben, feststehen, in dieser Freiheit, die Christus uns erworben hat. Wir bitten dich, Herr. Amen. Ja, was ist Freiheit? Und wann ist man wirklich frei? Im politischen Sinne erfordert Freiheit, dass wir frei von Sklaverei, von Ketten oder der Macht einer Diktatur oder eines totalitären Staates sind. Wenn wir die Welt heute betrachten, ist es auch so, dass Schätzungen zufolge nur einer von fünf Menschen Freiheit genießt in dieser Welt. Und das ist aber die politische Bedeutung von Freiheit im philosophischen Sinne wird Freiheit als die Möglichkeit verstanden, das zu tun oder zu lassen, was man will und von seinem freien Willen gebraucht zu machen. Dies ist der Fall, wenn wir in unseren Entscheidungen oder Handlungen frei von jeglicher Notwendigkeit und jedem Zwang oder Einschränkungen sind. Wir können uns fragen, ob es wirklich möglich ist, frei von Zwängen zu sein. Heute wird diese Definition der Freiheit von der modernen Wissenschaft auch in Frage gestellt. Wir sehen, dass diese Definition der Freiheit nicht unproblematisch ist. Aber das interessiert uns nicht, was die Welt über Freiheit denkt. Was uns interessiert, ist, was die Bibel über die Freiheit sagt, über wahre Freiheit. Paulus sagt hier im Kapitel 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Übrigens, Joch, das Thema wurde von Sven angesprochen, war ein Lieblingsbegriff von den damaligen jüdischen Rabbinern. Ja, man sprach von Joch, eine Weisung, eine Lehre war ein Joch. Und hier, wenn Paulus von einem Joch der Knechtschaft spricht, dann spricht er sicherlich von dieser falschen Lehre der Judaisierer, die den Menschen in Galater, den Christen in Galater erklärt hatten, dass man nur Gott gefallen kann, wenn man sich, wenn man dem Gesetz gehorsam ist. So, Freiheit hat uns Christus befreit. Dieser Vers hier, Vers 1 und Kapitel 5, ist vielleicht der beste, feinste und prägnanteste ist vielleicht die beste, feinste und prägnanteste Zusammenfassung der Botschaft des Galaterbriefes. Wenn man den Galaterbrief in einem Vers zusammenfassen würde, würde man sagen, das ist hier die Zusammenfassung des Briefes. Steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht mehr unter ein fremdes Joch spannen. Der dient auf jeden Fall als Schlusswort zu dem, was Paulus zuvor gesagt hat in den Kapiteln 3 und 4. Das ist eigentlich hier die Zusammenfassung vom Kapitel 3 und 4. Paulus hat den Standpunkt vertreten, dass das Evangelium historisch, das heißt im Laufe der Heilsgeschichte, aber auch theologisch vor dem Gesetz des Mose kommt. Normalerweise ersetzt das, was zuletzt kommt, das, was vorher war. Es ist immer eine Verbesserung. Und deshalb sagen hier zum Beispiel die Muslime, dass ihre Religion die beste ist, weil sie nach allen anderen monotheistischen Religionen kommt. Aber hier zeigt Paulus, dass das Gegenteil der Fall ist. Gott hat sein Evangelium bereits Abraham verkündet und ihn durch den Glauben gerechtfertigt. Und das Gesetz des Mose war nur eine Klammer, eine Zwischenstation zu didaktischen Gründen in der ganzen Heilsgeschichte. Was ist christliche Freiheit? Christliche Freiheit ist leider etwas, was heute oft missverstanden wird. Für viele, die hauptsächlich nicht so sehr von der Bibel, sondern mehr von der philosophischen Definition von Freiheit beeinflusst werden oder sind, wird sie als die Gelegenheit verstanden, niemand etwas schuldig zu sein, nach eigenem Wunsch zu leben und für sich selbst den größten möglichen Nutzen aus diesem Leben zu ziehen. Your best life now. Dein bestes Leben genießt du jetzt, weil Christus dich in die Freiheit gesetzt hat. Das ist keine biblische Definition von Freiheit. Das ist nicht, was Paulus hier sagen will. Christliche Freiheit, so wie Paulus Sie definiert ist, wie wir sehen werden, etwas ganz anders. Paulus Ziel hier in den Kapiteln 5 und 6 seines Briefes wird es sein, zu zeigen, dass wahre Freiheit nicht nur Freiheit vom Gesetz, sondern auch Freiheit von der Sklaverei der Sünde ist. Es ist nicht eine theoretische Freiheit, eine juristische Freiheit, sondern eine Freiheit, eine Befreiung von der Sünde, von der Macht der Sünde. Er stützt sich dabei auf die Worte des Herrn Jesus selbst. Jesus sagte einmal zu den Juden, das lesen wir im Evangelium nach Johannes, in Kapitel 8, ab Vers 34, Jesus sagte: Jeder, der die Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Und ein bisschen weiter, Vers 36, wenn euch nur der Sohn frei macht, frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Bereits erwähnt wird Freiheit im Allgemeinen als die Möglichkeit verstanden, zwischen verschiedenen Möglichkeiten frei zu wählen. Wir fühlen uns frei, wenn wir entscheiden können, was wir heute Nachmittag tun wollen. Das ist Freiheit. Dabei wird oft vergessen, dass wir in Wirklichkeit unter dem Zwang der Leidenschaften, die uns antreiben, die uns täglich antreiben, ich würde sagen sogar minütlich antreiben, die böse Neigung in uns noch zu folgen, handeln und dass diese Handlungen grundsätzlich sündhaft sind. Paulus zeigt sogar in Römer 7, dass das Gesetz, statt uns zu helfen, uns von der Sünde zu befreien, diese bösen Neigungen in uns noch weiter verstärkt. Er sagt in Vers 11, Römer 7, Vers 11, die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Er sagt auch, ohne Gesetz kannte ich die Sünde nicht. Ich tat zwar die Sünde und war auch für diese Sünde verantwortlich, aber durch das Gebot wird die Sünde noch stärker in mir. Das sieht man auch bei den kleinen Kindern, ne? Wenn sie größer werden, wenn sie schlauer werden, haben sie wirklich große Lust, also bestimmte Dinge zu tun, also zu sündigen, ne? Nicht zu gehorchen oder das Gegenteil zu tun, was man ihnen gesagt hat. Ja, das kommt durch die Erkenntnis. Es ist deutlich, dass Paulus in seiner Argumentation einen klaren Gegensatz zwischen Gesetz und Glauben herstellt. Es sind zwei verschiedene Wege. Gesetz und Glaube sind zwei verschiedene Heilswege, die wir nicht miteinander in Einklang bringen können. Sie passen nicht zusammen. Sie sind nicht, stehen nicht in Harmonie. Das Gesetz versklavt uns insofern, als es nicht wirklich von der Macht der Sünde befreit. Das ist auch, was Paulus betonen möchte. Das Gesetz hilft uns nicht, frei von der Sünde zu sein. Er zeigt uns zwar, was Gott will, und das Gebot, sagt er, ist auch gut. Das Gebot ist gut. Das Problem hat nicht mit dem Gesetz zu tun. Das Problem hat mit uns zu tun. Und es befreit uns nicht von der Macht der Sünde. Das verstärkt sogar die Sünde in uns. Und das letztendlich sorgt es nicht dafür, dass man die Verheißungen Gottes erlangt. Gott verheißt das ewige Leben, aber dieses ewige Leben ist nicht durch die Einhaltung des Gesetzes erreichbar. Der Glaube hingegen macht uns zu Erben des Reiches Gottes und ermöglicht es uns auch auf eine Weise zu leben, die Gott gefällt. Denn es befähigt uns auch, vom Geist belebt zu werden. Den Geist empfangen wir nicht durch Einhaltung des Gesetzes, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Gott schenkt uns seinen Geist, wenn wir Jesus als den Herrn empfangen, wenn wir gerechtfertigt sind. Und dieser Geist belebt uns, befähigt uns auch so zu leben, wie Gott es will. Macht uns willig, auch Gott zu gefallen. Paulus ermutigt Galater, in dieser Freiheit festzustehen, weil Christus euch befreit hat, euch in die Freiheit versetzt hat, dann bleibt in dieser Freiheit. Lasst euch nicht ablenken. Er sagt auch in Römer Kapitel 5, Vers 2, nachdem er gesagt hat, dass wir Frieden mit Gott haben durch Christus: Im Glauben haben wir auch Zugang zu der Gnade Gottes erlangt, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, wir sehen, wie Paulus hier wahre Freiheit definiert. Wahre Freiheit besteht darin, dass wir Zugang zu Gottes Gnade erlangt haben. Eine Gnade, die uns Vergebung der Sünden, Frieden und die Belebung durch den Geist garantiert. Wenn es so ist, warum sollten wir etwas anderes suchen? Gnade und Gesetz sind unvereinbar. Sie passen nicht zusammen. Wer sich für den Weg des Gesetzes entscheidet, der hier durch die Beschneidung symbolisiert wird, ist von der Gnade abgeschnitten, sagt Paulus. Er ist auf sich selbst gestellt. Er ist nicht mehr in Verbindung mit Jesus Christus. Er ist auf sich selbst gestellt und muss ganz allein beweisen, dass er das, was Gott von ihm verlangt, erfüllen kann. In Vers 4 verwendet Paulus eine Art Totschlagargument. Er sagt: Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ein Totschlagargument. Ja, da Gesetz und Glaube zwei unterschiedliche Wege sind, kann jemand, der sich nach dem Gesetz beschneiden lässt, nicht gleichzeitig Christus haben. Entweder oder. Wer Christus nicht hat, hat auch die Gnade Gottes nicht. Und wenn Gott einem nicht gnädig ist, dann geht dieser Mensch verloren. Paulus will nicht damit sagen, dass die Galater bereits verloren sind, dass sie alles verloren haben. Aber er warnt sie ausdrücklich vor den Gefahren eines solchen Weges. Liebe Geschwister, Gesetzlichkeit ist etwas, das uns in jedem Augenblick droht. Wir sollten nicht denken, dass wir immun gegen Gesetzlichkeit sind, weil wir bestimmte Dinge erkannt haben. Gesetzlichkeit ist manchmal sehr schleichend. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass jeder, der mit seinen positiven Fähigkeiten oder Eigenschaften prahlt und versucht, die Realität der Sünde abzuschwächen. Es gibt Menschen, die denken, sie haben keine Sünden mehr, seitdem sie Christen sind. Oder jemand, der die ewige Verlorenheit leugnet, sagt, Gott ist ein Gott der Liebe. Der will doch nicht, dass wir ewig verloren gehen. Und indem er das tut, auch indirekt die Bedeutung der Gnade mindert oder schmälert. Dass derjenige oder diejenige, die das tut, sich auch auf einem gefährlichen Weg befindet. Wie viele von uns sind stolz auf ihre Frömmigkeit, danken Gott dafür, dass sie besser sind als andere. Sollten nicht denken, dass wir, wie gesagt, gegen solche Gedanken immun sind. Wir merken das nicht, aber solche Gedanken tauchen immer wieder auf in uns. Ja, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Christen, dass ich eine gewisse Erkenntnis habe, dass ich zu einer Gemeinde gehöre, die mehr weiß als die anderen, dass ich das und das kann oder dass ich das und das erkannt habe, dass ich das und das tue. Wie oft denken wir so? Wir merken nicht, dass wir mit der Zeit eine Pharisäermentalität auch entwickelt haben. Vers 5, was meint Paulus, wenn er sagt, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Falsche Lehrer versprachen in Galater eine Gerechtigkeit, die auf Werken beruhte. Sie konnten schon jetzt gerecht sein, wenn sie dem Gesetz gehorchten. Paulus behauptet, dass die tatsächliche Gerechtigkeit etwas ist, dass wir erst bei der Auferstehung erreichen werden, wenn wir neue Leibe haben. Gott erklärt uns nicht aufgrund dessen, was wir während unseres Lebens getan haben, für gerecht, sondern aufgrund unseres Glaubens an Christus. Und das ist eine Anzahlung, die wir empfangen durch unseren Glauben an Christus. Eine Anzahlung, die auf die wahre Freiheit, die Erlösung unserer Leiber hinweist. Man könnte zwar verstehen, dass wir durch den Geist und auf der Grundlage unseres Glaubens schon jetzt in diesem Leben gerecht werden können. Aber Paulus' Anspielung hier auf die Hoffnung, er spricht von der Hoffnung der Gerechtigkeit, es deutet an, dass diese Gerechtigkeit erst in der Zukunft liegt. Sie liegt noch in der Zukunft. Andere Schriftstellen bestätigen diesen Gedanken. Paulus sagt zum Beispiel in Römer Kapitel 8, Vers 23 und 24, dass wir die Erstlingsfrüchte des Geistes haben, das ist diese Anzahlung des Geistes, wir seufzen und wir warten auf die Sonnenstellung und Erlösung unseres Leibes. Wir haben Sehnsucht danach, befreit zu werden und endlich diese Gerechtigkeit zu haben, die Gott uns versprochen hat. Und er fügt ja auch hinzu hier in diesem Kontext, Paulus, dass wir auf Hoffnung errettet worden sind. Auf Hoffnung. Wir sehen, dass Rettung nicht nur mit unsere Entscheidung für Jesus Christus beginnt. Sie beginnt oder dass es sich nur auf sowas beschränkt. Die Schrift lehrt, dass unsere Errettung schon vor Grundlegung der Welt anfängt und dass dieses Heil, diese Errettung auch vollkommen ist, wenn wir einen neuen Leib bei der Verherrlichung dann endet, wenn Christus wiederkommt. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Glaube nicht bereits eine gewisse Gerechtigkeit hervorbringt. Schon jetzt ist es auch so, dass wir eine gewisse Gerechtigkeit, dass sich eine gewisse Gerechtigkeit in uns entwickeln kann. Es wird im nächsten Vers, Vers 6, angedeutet. Paulus sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Dieser Glaube zeigt sich auch durch eine Liebe, die er hervorbringt. Wir werden in den nächsten Botschaften sehen, inwieweit der Heilige Geist eine wahre Frucht der Gerechtigkeit in uns hervorbringen kann, wenn wir uns mit der Frucht des Heiligen Geistes beschäftigen, hier in diesem Kapitel 5. Es ist auch interessant, dass was Paulus hier sagt, bekräftigt, was Jakobus in seinem Brief lehrt, wenn er sagt, in Kapitel 2, Vers 22, der Glaube ist zusammen mit den Werken wirksam und der Glaube wird durch die Werke vollkommen. Sehen, es ist kein Widerspruch zwischen dem, was Jakobus lehrt und was Paulus hier auch hier sagt. Martin Luther hat einmal gesagt, ein Christenmensch ist der freieste Herr von allen, der keinem untertan ist. Durch die Freiheit, die wir in Christus haben, sind wir keinem Menschen König oder Herr untertan, außer Jesus Christus. Aber der fügt auch hinzu, ein Christenmensch ist der pflichtbewusste Diener von allen, der allen untertan ist. Ist das ein Widerspruch? Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, dass wir die Freiheit, die wir von Gott erlangt haben, die wahre Freiheit, dadurch zeigen, dass wir uns, wie Christus es getan hat, freiwillig zum Diener aller Menschen machen. Wahre Freiheit zeigt sich durch einen Geist des Dienens. Paulus leugnet auch nicht hier die Funktion der Sakramente. Er will damit nicht sagen, dass die Beschneidung oder man könnte sagen für uns Christen die Taufe in den Augen Gottes keinen Wert haben, wenn er sagt, was wichtig ist, ist weder Beschneidung oder unbeschnitten sein. Es scheint zu sagen, das zählt nicht für Gott. Er sagt das in dem Kontext. Er sagt, das ist nicht vorrangig, das ist nicht entscheidend. Natürlich haben diese Sakramente eine Bedeutung. Was er im Grunde genommen sagen will, ist, dass Beschneidung oder Taufe nicht ausschlaggebend sind für unsere Rechtfertigung. Sie bewirken automatisch keine Gnade in uns, sondern sie repräsentieren etwas, was Gott in seine Gnade getan hat. Die Beschneidung des Herzens, die Wiedergeburt, die Entäußerung des alten Menschen, der Sünde in uns, die Sakramente, Taufe oder Abendmahl versichern uns, dass Gott uns durch seine Gnade und durch das Mittel des Glaubens gerettet hat. Sie zeugen, sie zeigen auf das, was Gott in uns getan hat. Deshalb, wenn wir sagen, ich möchte zum Beispiel durch meine Taufe zeigen, wie willig und wie entscheidend ich bin, Gott zu folgen, es ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass die Taufe ein Zeugnis ist von dem, was Gott in uns getan hat. Das dient unserem Glauben, dass wir uns erinnern, Gott hat mich gewaschen von meinen Sünden. In Vers 7 verwendet Paulus ein Bild, eine Illustration, die ihm besonders am Herzen liegt. Er beschreibt das christliche Leben als einen Wettlauf, den es zu beenden gilt. Sagt ihr, lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, dass ihr das Ziel nicht mehr verfolgt. Wir erinnern uns an seine Worte auch in 1. Korinther 9, eine sehr interessante Parallele hier, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Es ist auch interessant zu sehen, bei welcher Gelegenheit, in welchem Kontext Paulus diese Worte sagt. Im 1. Korinther 9. Es ist ein Kontext, in dem er bekräftigt, dass er auf seine Rechte verzichtet hat. Es ist im gleichen Kapitel, wo Paulus sagt, ich habe auf alle meine Rechte verzichtet. Und ich habe mich zum Diener aller gemacht. Und in diesem Kontext sagt Paulus, ich betrachte mich als ein Athlet, der in der Rennbahn läuft, um das Ziel zu erreichen. Die Galater hatten ihren Lauf gut begonnen, aber jemand hatte sie irgendwann aufgehalten. Jemand hatte sie zum Stolpern gebracht. Das Ergebnis war, dass sie der Wahrheit nicht mehr gehorchten. Der Wahrheit ist hier natürlich die Wahrheit des Evangeliums gemeint. Sondern sie versuchten den Lauf durch legalistische, durch gesetzliche Anstrengungen statt durch den Glauben zu beenden. Sie hatten gut angefangen, aber sie waren jetzt auf einem falschen Weg. Und diese falsche Lehre, der die Galater zu folgen begannen, stammte nicht von Gott, sagt Paulus. Es ist nicht von Gott. Es ist nicht von dem Gott, der euch berufen hatte. Warum? Denn Gott hat euch durch seine Gnade gerettet. Sein Werk war ein Werk der Gnade, ein Werk der Rettung in euch. Sie folgten jetzt, die Galater, sie folgten nun einem falschen Evangelium, einem verdrehten Evangelium. Und damit nicht jemand sagen kann, Paulus übertreibe, wenn er das sagt, zitierte er hier ein Sprichwort, wonach falsche Lehre wie ein Sauerteig verglichen wird, der den ganzen Tag durchsäuert. Es ist auch ein Bild, das Paulus auch in anderen Briefen verwendet. Denken zum Beispiel an 1. Korinther 5, wo er davon warnt, Unzucht in der Gemeinde zu dulden. Da sagt er also, wenn wir das dulden, die Sünde in der Gemeinde, dann ist es wie Sauerteig und das wird langsam, aber sicher den ganzen Teig, das heißt die ganze Gemeinde, durchsäuert. Wie sollen wir hier dieses Sprichwort verstehen? Paulus meint wahrscheinlich damit, dass eine scheinbare, für viele scheinbar unbedeutende Frage große Schaden anrichten kann. Es ist heute so, dass in vielen Gemeinden bestimmte wesentliche Punkte als nebensächlich betrachtet werden. Man sagt, ah ja, das ist nicht entscheidend. Und doch ist es entscheidend. Oder vielleicht meint er, dass ein einziger Irrlehrer, eine einzige Person, ein einziger Mensch, der einen bestimmten Einfluss in eine Gemeinde gewinnt, eine ganze Gemeinde zerstören kann, vom Weg, vom Ziel abbringen kann. Paulus warnt diese Person davor, dass sie sich das Urteil Gottes zuziehen werden. Falsche Lehre, besonders falsche Lehren, die das Evangelium verdrehen, sind nicht harmlos. Sie bringen das Urteil Gottes, das Gericht Gottes auf sich. Sie bringen das auf Menschen, sie bringen das auch möglicherweise auf eine ganze Gemeinde. Wie bereits erwähnt, kann es sein, dass die falschen Lehrer behaupteten, dass Paulus auch die Beschneidung verkündet. Also ein Argument dieser falschen Lehrer gegenüber den Galatern war, der Paulus, er macht sich das Leben einfach, er will euch gewinnen, er verspricht Rosinen, Kuchen, aber woanders, das wissen wir, das haben wir erfahren, wenn er unter den Juden ist, dann verkündigt er auch die Beschneidung. Bei euch nicht Heiden, um euch leichter für ihn zu gewinnen. Paulus verteidigt sich hier, indem er sagt, dass er nicht so sehr von den Juden verfolgt würde, wenn er die Beschneidung außerhalb Galatien predigen würde. Er sagt, wenn ich woanders die Beschneidung predigen würde, warum werde ich so verfolgt von den Juden? Könnt ihr mir das erklären? Und dann sagt er auch, das Gesetz steht nicht nur dem Glauben entgegen, sondern auch der Botschaft des Kreuzes. Er sagt wenn ich noch die Beschneidung verkündigen würde, warum würde ich dann noch verfolgt? Darum hätte das Ärgernis des Kreuzes, der Anstoß des Kreuzes aufgehört. In 1. Korinther 1, Vers 23 sagt Paulus, dass der gekreuzigte Christus ein Ärgernis für die Juden ist, die versuchen, durch das Gesetz gerettet zu werden. Warum ist das Kreuz ein Ärgernis? Weil das Kreuz deutlich macht, dass wir unfähig sind, Gott zu gefallen und dass wir jemanden brauchen, der ein wahrer, ein treuer Knecht Gottes ist. Das ist Jesus Christus. Warum steht die Botschaft vom Kreuz heute nicht mehr im Mittelpunkt vieler Gemeinden? Ich könnte euch nicht vorstellen, liebe Geschwister, in wie vielen Gemeinden das Kreuz noch dasteht. Ja, es gibt Gemeinden, die haben schöne Kreuze, Aber die Botschaft des Kreuzes ist nicht mehr da. Ist nicht mehr zu hören. Man hört alles andere außer diese Botschaft des Kreuzes. Wie können Menschen noch gerettet werden, wenn diese Botschaft außen vor steht? Es liegt vielleicht daran, dass die Christen heute eine zu hohe Meinung von sich selbst haben. Dass sie auch die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes nicht ausreichend verstehen. Das Problem ist oft, dass wir eine zu hohe Meinung von uns selbst haben, dass wir unseren Zustand vor Gott nicht erkennen, dass wir die Aussichtslosigkeit unseres Zustands vor Gott erkennen und dass wir nicht erkennen, dass Gott nicht nur ein Gott der Liebe ist, sondern auch ein heiliger und ein gerechter Gott ist und dass das Kreuz absolut erforderlich macht. Vers 12. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Vielleicht ist die Schlachterübersetzung hier nicht ganz deutlich. Diese Aussage ist hier eine Form von Sarkasmus. Also Paulus konnte sehr sarkastisch sein, wenn es wirklich um die Wahrheit ging. Es ist mehr als Ironie, das ist Sarkasmus. Also das ist schon sehr, sehr sauer, was er da sagt. Es greift schon an. Paulus möchte, dass diese falschen Lehrern in ihrem Beharren auf der Beschneidung, das scheint für sie wirklich ein solches Ziel gewesen sein, dass sie nur darüber gesprochen haben und keine andere Erwartung hatten von den Christen in Galatien. Paulus sagt, sie könnten doch weitergehen, wenn sie so sehr die Beschneidung in den Vordergrund stellen. Sie sollen sich selbst entmahnen oder sich selbst kastrieren. Das ist, was er hier sagt. Damit wären sie harmlos und würden sich selbst auch für das Amt untauglich machen, wie auch das Gesetz vorschreibt. Das ist ja interessant, das ist auch ironisch hier bei Paulus. Ja? Weil das Gesetz sagt, das lesen wir in 5. Mose 23, Vers 2, es soll kein Verstümmelter noch Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Indem sie so sehr die Beschneidung betonen, machen sie sich untauglich für den Dienst des Herrn, diese Menschen, diese falschen Lehrer. Paulus spricht auch darüber bei anderen Gelegenheiten. Er sagt ja zum Beispiel in Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 3, habt Acht auf die Hunde. Die Hunde sind keine niedlichen Tiere für die Juden. Passt auf, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Gleicher Begriff hier, also er spricht nicht von der Beschneidung, sondern auch sarkastisch von der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung. Paulus gibt uns hier die Bedeutung der Beschneidung in den Augen Gottes. Er sagt, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir sind die Beschneidung, das ist die wahre Beschneidung. Menschen, die erkannt haben, dass das Heil nur von Christus kommt. Ich komme zum Schluss. Die Bibel lehrt, dass unsere Errettung von Anfang bis zum Ende Gottes Werk ist. Und was uns mit dieser Errettung verbindet, ist der Glaube allein. Ich meine, was uns mit dem Werk Gottes in uns verbindet, ist nur der Glaube. Aus eigener Kraft können wir nichts erreichen. Selbst die Beschneidung, die von den Galatern als menschliches Werk angesehen wurde, ist etwas, das auf das Werk der Wiedergeburt Gottes in den Herzen zeigt, wie wir das schon betont haben. Die Beschneidung zeigt nicht auf uns, sondern auf das Werk Gottes in Jesus Christus durch deinen Geist, der die Wiedergeburt schenkt. Wir sind durch Christus von der Verurteilung und der Macht der Sünde befreit. Das ist die Botschaft von Paulus hier. Wenn er sagt, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Wir sind von der Verurteilung und der Macht der Sünde befreit. Nicht mehr wir leben, sondern er lebt in uns. Mag sein, dass wir noch sündigen, aber wenn Christus in uns lebt, wenn Christus in unserem Leben den ersten Platz hat, dann wird er auch die Macht der Sünde in uns brechen. Jemand hat einmal gesagt, die Heiligung ist die Frucht der Rechtfertigung. Die Heiligung ist die Frucht der Rechtfertigung. Und ihr Ziel ist es, dass wir Gott für unsere Rechtfertigung dankbar sind. Also auch die Heiligung wird von vielen falsch verstanden. Die Heiligung ist nicht eine menschliche Anstrengung, nachdem Gott uns gerechtfertigt hat, sondern er sagt, dieser unbekannte Ausleger, dass die Heiligung darin besteht, dass wir Gott für unsere Rechtfertigung dankbar sind. Die Heiligung drückt unsere Dankbarkeit aus dafür, dass Gott uns gerettet hat. Und die Liebe dient demselben Zweck. Die Liebe ist kein Grund zum Stolz, sondern die Liebe ist Danksagung, weil sie ein Teil der Heiligung ist. Wir können geben, weil wir viel empfangen haben. Wie viele von uns leben mit der falschen Vorstellung, dass wir Gott gefallen müssen, um gerettet zu werden, um ihm angenehm zu sein? Wie viele von uns halten sich für besser als andere, weil sie glauben, dass sie mehr leisten? Solche Gedanken machen Christus nutzlos und trennen uns von ihm. Wer sich hingegen Christus zuwendet und seinem Werk und allein seinem Werk vertraut, erhält die Hoffnung der Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Amen.